Sandrine Dixon de Clave et al. Earth for All. Ein Survival Guide für unseren Planeten. Der neue Bericht an den Club of Rome, 50 Jahre nach die Grenzen des Wachstums. Wir kennen die düsteren Prognosen. Das Klima steht vor dem Kollaps. Der weltweite Wohlstand ist so ungerecht verteilt wie noch nie. Und wenn das so weitergeht, blühen der Menschheit gigantische Migrationsströme und Verteilungskämpfe. Wir kennen auch die Ursachen: den galoppierenden Kapitalismus, die ungebremste Nutzung fossiler Brennstoffe und die zerstörerische und verschwenderische Agrarindustrie. So weit, so ungut. Aber wie geht's weiter? Das Autorenkollektiv um Sandrine Dixon de Clave entwirft in Earth for All zwei Szenarien. Im ersten Szenario, namens Too Little Too Late, machen wir weiter wie bisher. Wir stellen weiter Industrialisierung und Wachstum über die Umwelt. Dann verschärft sich die soziale Ungerechtigkeit. Die globale Erwärmung schießt weit über das 2-Grad-Ziel von Paris hinaus. Immer mehr Weltregionen leiden unter Dürren, Hungersnöten und Wetterextremen. Und irgendwann entladen sich die Spannungen in Konflikten, wie wir sie noch nie gesehen haben. Oder aber wir schaffen einen Giant Leap, einen großen Sprung. Wir krempeln die Weltwirtschaft, unsere Ernährung und unsere Energiesysteme um. Wir wagen den größten und ambitioniertesten Wandel unserer Geschichte. Wir können etwas gegen die ungerechte Verteilung des weltweiten Wohlstands tun. Okay, hier sind zwei Szenarien. In Indien verliert eine Familie ihre Reisfarm. Die letzten Ernten wurden nahezu vollkommen durch Dürreperioden ruiniert. Und die ohnehin mickrigen Erträge dieser Ernten wurden durch das Preisdumping multinationaler Agrarkonzerne entwertet. Unterm Strich bleibt nichts. Ja, es gäbe dürreresistente Reissamen, aber die Familie kann sie sich schlichtweg nicht leisten. Und weit entfernt steigt im sonnigen Kalifornien ein Milliardär in seinem Privatjet, um 15 Minuten zwischen zwei US-Großstädten zu fliegen. Diese Gegenüberstellung ist plakativ, keine Frage. Aber sie zeigt deutlich, wie unterschiedlich Wohlstand in der Welt verteilt ist. Diese ungerechte Verteilung ist eines der dringendsten Probleme unserer Zeit. Die reichste Milliarde der Weltbevölkerung verbraucht satte 72% der globalen Ressourcen. Die ärmste Milliarde, die vor allem in einkommensschwachen Ländern lebt, verbraucht nur 1%. Die reichen Länder produzieren mit Abstand die meisten Emissionen. Aber meist sind es die ärmeren Länder, die unter den Folgen dieser Emissionen leiden. Außerdem wurden viele Unternehmen des globalen Nordens auch dadurch reich, dass sie umweltschädliche Produktionsprozesse in Entwicklungsländer auslagerten. Ärmere Länder müssten dringend nachhaltige Technologien einführen, um selbst zu prosperieren und den Klimawandel abzufedern. Dessen Folgen treffen sie nämlich ohnehin am stärksten. Außerdem gibt es innerhalb dieser Länder nochmals einkommensschwache Schichten, die täglich gegen extreme Armut kämpfen. Sprich, die armen Teile der Welt müssen dringend reicher werden. Aber sie dürfen nicht dem Weg der bereits Reichen folgen, weil dieser auf einer ökologisch desaströsen Industrialisierung aufbaut. Und nun? Bleibt einfach alles ungerecht? Naja, oder wir stellen stattdessen das globale Wirtschaftssystem in Frage. Aktuell, Stand Ende 2022, reguliert der Internationale Währungsfonds eine gigantische globale Schuldenstruktur, in der sich Staaten gegenseitig zu horrenden Zinsen Geld leihen. Aber viele einkommensschwache Länder müssen sich wegen ihrer hohen Schulden zurückhalten. Schätzungen zufolge schlucken diese Schulden in manchen afrikanischen Staaten bis zu 4% des Bruttoinlandprodukts. Das sind gewaltige Summen, die diese Länder sonst in soziale und ökologische Projekte investieren könnten. Die Sicherheitsmaßnahmen und Wirtschaftseinbußen rund um Covid-19 haben das nur verschlimmert. In manchen einkommensschwachen Ländern stiegen die Auslandsschulden in dieser Zeit auf bis zu 86 Milliarden Dollar. Dieses Dilemma ließe sich einfach lösen, indem die Reichen den ärmeren Staaten ihre Schulden erlassen. Ein weitreichender Schuldenerlass würde Ressourcen freilegen, die in lokale Wirtschaftsförderung und soziale Projekte fließen können. Im Idealfall ist das Teil eines weltweiten Green New Deal, also eines nachhaltigen Umbaus der Weltwirtschaft. Dieser Green New Deal könnte weltweit klare Anreize schaffen gegen umweltschädliches Outsourcing in Entwicklungsländer und für die Umstellung auf grüne Technologien. Er könnte eine CO2-Steuer einführen, die wirklich die CO2-Produzenten belastet, also sauber trennt zwischen emittierenden Staaten oder Unternehmen und dem Ort, an dem die Emissionen registriert werden. Eine solche direkte Kohlenstoffsteuer würde die globalen Emissionen signifikant reduzieren. Außerdem könnte die Weltgemeinschaft die Patente auf grüne Technologien lockern, damit auch ärmere Länder schnell auf nachhaltige Landwirtschaft und Produktionsprozesse umstellen können. Bildung und Empowerment sind Mittel gegen die Überbevölkerung des Planeten. Ein weiteres dringendes Problem unserer Zeit ist das rasante Wachstum der Weltbevölkerung. Allein in den letzten 100 Jahren hat sich die Zahl der Menschen auf dem Planeten vervierfacht, von etwa 2 auf 8 Milliarden. Bleibt die aktuelle Wachstumsrate konstant, knacken wir in absehbarer Zeit die 10-Milliarden-Grenze. Und das bringt den Planeten an seine Grenze. Die Lösung besteht nicht darin, Vermehrung zu sanktionieren, wie das in China mit der strengen Zwei-Kind-Politik versucht wurde. Die Lösung liegt im Empowerment, in der Stärkung vulnerabler demografischer Gruppen wie Frauen und Senioren. In einkommensschwachen Ländern sind die Geburtenraten oft deutlich höher als in reichen. In Westafrika zum Beispiel bringt eine Frau im Schnitt 6 bis 7 Kinder auf die Welt. Dagegen lag das Geburtenniveau in Europa 2022 bei 1,5 Kindern pro Frau. Warum das so ist? Weil Frauen in einkommensstarken Ländern leichter Zugang zu Bildung haben. Und statistisch betrachtet steigt mit der Bildung auch ihr Mitspracherecht in der Familienplanung. Beide Faktoren korrelieren mit höherem Pro-Kopf-Einkommen und einer niedrigeren Geburtenrate. Außerdem steigert die Bildung soziale Mobilität und Karrierechancen, die sich ihrerseits auf die Familienplanung auswirken. Umso bitterer ist es, dass einkommensschwache Länder aufgrund ihrer hohen Schulden kaum in Bildung investieren können. Auch hier würde der angesprochene Schuldenerlass wertvolle Ressourcen freilegen. Doch es gibt sogar eine noch direktere Art, vulnerablen Bevölkerungsgruppen aus der Armut zu helfen: die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, kurz BGE, also einer festen, vom Staat gezahlten Zuwendung, die an keine Voraussetzung oder Gegenleistung geknüpft ist. Die Idee wird weltweit diskutiert. Ein Pilotprojekt für indische Frauen zeigte, dass sich die begünstigten Familien gesünder ernährten und mehr Zugang zu Bildung erhielten. Das Projekt wirkte sich auch insgesamt positiv auf das Wirtschaftswachstum des Landes aus. Es wird Zeit, dass wir Initiativen wie das BGE nicht länger als Kosten begreifen, sondern als Investitionen. Es gibt inzwischen diverse Hinweise darauf, dass ein BGE die Wirtschaft ankurbelt. Obendrein wäre es eine innovative Antwort auf den demografischen Wandel. Die Weltbevölkerung wird bis 2050 signifikant weiter altern. Es wird also weltweit immer mehr Rentner geben, die durch immer weniger Erwerbstätige unterstützt werden. Das BGE wäre eine adäquate Lösung für dieses Problem. Die Autoren plädieren sogar für eine erweiterte Form des bedingungslosen Grundeinkommens. Eine bedingungslose Grunddividende. In diesem Szenario zahlt der private Sektor Gebühren für den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Diese Gebühren werden in einem Fonds gesammelt und die Dividenden dann gleichmäßig an alle Menschen auf der Welt verteilt. Eine gerechte und nachhaltige Nahrungsverteilung ist möglich. So, und jetzt wird's nochmal kurz unbequem. Wir vergleichen das Leben einer jungen Frau in einem einkommensschwachen Land mit dem eines jungen Mannes in einem reichen Land. Erstere lebt in einer Region mit viel Landwirtschaft. Trotzdem hat sie selbst kaum Zugang zu gesunder und abwechslungsreicher Ernährung. Warum? Weil die Feldfrüchte aus ihrer Region ins Ausland exportiert werden. Darum leidet sie an den Folgen chronischer Unterernährung. Ihr Wachstum entspricht nicht ihrem Alter und ihre Muskeln sind so schwach wie ihr Immunsystem. Sie gehört zu den 9% der Weltbevölkerung, die unter extremer Nahrungsmittelunsicherheit leiden. Der junge Mann im einkommensstarken Land kann essen, so viel er will. Ein Großteil der Produkte im Supermarkt wird aus ärmeren Weltregionen importiert, aber die günstigsten Optionen sind verarbeitete Lebensmittel mit zugesetztem Fett und Zucker. Der junge Mann ist adipös. Sein Übergewicht erhöht das Risiko einer Diabetes und Herzerkrankung. Im schlimmsten Fall gehört er zu den 8% der Weltbevölkerung, die jährlich an ungesunder Überernährung sterben. So sehr sich die Diäten und Lebensumstände dieser beiden Menschen unterscheiden, sie beide sind Opfer einer ungerechten und unnachhaltigen Nahrungsverteilung. Die aktuell dominante Form der industriellen Landwirtschaft zerstört den Planeten. Die Branche gehört zu den größten Schadstoffemittenten der Erde. Sie ist der weltweit größte Treiber für Biodiversitätsverlust, Abholzung, Verschmutzung und Überfischung. Und damit nicht genug. Wenn die Weltbevölkerung weiter wächst wie bisher, muss die Branche ihre Produktion bis 2050 um weitere 50% erhöhen, obwohl sich gleichzeitig Wetterextreme häufen, die weltweit immer größere Ackerflächen zerstören. Aktuell, Stand 2022, arbeitet diese Branche so. Der Anbau von Getreidemonokulturen konzentriert sich auf wenige Weltregionen wie Russland, die Ukraine, Argentinien oder Australien. Von dort aus werden die Feldfrüchte in den Rest der Welt exportiert. Wie prekär dieses System ist, zeigte Russlands Einmarsch in der Ukraine 2022. Von jetzt auf gleich befanden sich 2 der 4 agroindustriellen Hauptproduzenten im Krieg. Innerhalb kürzester Zeit schossen rund um die Erde die Lebensmittelpreise in den Himmel. Auch hier braucht es ein Umdenken. Die Weltgemeinschaft muss ihre Nahrungsbeschaffung nachhaltig intensivieren, also mit weniger Aufwand mehr erreichen. Konkret bedeutet das weniger Landausdehnung, weniger Schadstoffe und effizientere Lebensmittelproduktion. Das klingt utopisch, aber die Lösung liegt womöglich direkt vor unserer Nase. Oder besser, unter unseren Füßen. Der Boden unter uns enthält von Natur aus Kohlenstoff. Erst wenn dieser Kohlenstoff freigelegt wird, tritt er als Kohlenstoffdioxid bzw. CO2 in die Atmosphäre. Und durch die Praktiken der industriellen Landwirtschaft wurden bereits zwischen 50% und 70% des Kohlenstoffs aus der Erde gelöst. Das lässt sich ändern. Bei der Anbaumethode der Fruchtfolge wird eine landwirtschaftliche Fläche nicht dauerhaft für eine Monokultur, sondern sukzessive für verschiedene Pflanzenarten genutzt. So kann der Boden seine Fruchtbarkeit erhalten und mehr Kohlenstoff speichern. Je nährstoffreicher der Boden, desto resilienter sind die darauf wachsenden Pflanzen gegen Schädlinge und Krankheiten. Dadurch müssen die Bauern weniger Pestizide sprühen. Stattdessen können sie zusätzlich Deck- und Zwischenfrüchte anbauen, die nicht der Ernte dienen, sondern dem Schutz des Bodens. Und es gibt neue Technologien, die das Saatgut tiefer in die Erde hineinbohren. Ohne die konventionelle Auflockerung des Bodens gerät auch weniger Kohlenstoff in die Atmosphäre. All diese Methoden sind nachhaltig. Mit ihnen könnten wir auf weniger Fläche mehr produzieren. Und zwar so, dass auch die Menschen in den Anbauregionen etwas davon haben. Diese Umstellung wird teuer, keine Frage. Aber wie gesagt, die Politik muss umdenken. Die Welt braucht ein Wirtschaftssystem, das endlich über den Tellerrand hinausdenkt. Damit steht und fällt auch die Umstellung auf eine nachhaltigere Landwirtschaft. Und diese Umstellung wäre erst der Anfang. Wenn wir den Planeten wirklich schützen wollen, müssen wir auch unsere Ernährung umstellen. Vor allem in einkommensstarken Ländern. Das muss nicht heißen, dass du strikt vegan oder vegetarisch wirst. Aber die Menschheit muss deutlich weniger unnachhaltige Tier- und Milchprodukte konsumieren. Hier werden besonders Innovationen wie pflanzenbasierte Produkte oder sogenanntes Kulturfleisch helfen, das aus Tierzellen gewonnen und komplett im Labor kultiviert wird. Mit diesen Alternativen können wir uns in Zukunft nachhaltiger ernähren, ohne komplett auf Cheeseburger und Co. zu verzichten. Fossile Energie ist von gestern. Wir müssen es bloß noch merken. Das Pariser Abkommen von 2015 gab der Weltgemeinschaft einen Fahrplan für den gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel. Eines der wichtigsten Ziele bestand darin, die globale Erwärmung auf 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Dafür sollten die CO2-Emissionen ab 2020 mit jedem Jahrzehnt halbiert werden. Aber bislang hat sich nur wenig getan. Bis Ende 2022 haben die Unterzeichner ihre fossile Abhängigkeit nur unwesentlich reduziert. Warum? Weil wir dafür nicht weniger als die Weltwirtschaft umkrempeln müssen. Fossile Brennstoffe sind seit jeher eng mit dem industriellen Kapitalismus verwoben. Die fossile Lobby ist noch immer mächtig und einflussreich. Aber die Wahrheit ist simpel. Wir können ohne fossile Brennstoffe leben. Das mag zunächst utopisch klingen. Immerhin nutzen wir täglich Derivate fossiler Ressourcen wie Beton, Stahl oder Benzin. Sie stützen unser Zuhause, halten uns warm, bewegen uns, erleichtern uns die Arbeit und verbinden uns mit anderen Menschen. Aber egal, was die Brennstofflobby behauptet, all das können auch erneuerbare Energien leisten. Auch sie geben uns Wärme, Mobilität und Verbindung. Und so schaffen wir die Umstellung. Wir müssen effizienter werden. Es geht nicht nur darum, welche Energien wir nutzen, sondern wie. Mehr Effizienz bedeutet, dass wir mit weniger Fahrzeugen mehr Menschen befördern. Wir brauchen also auch effizientere Transportsysteme. Nicht einfach nur mehr Elektroautos, sondern auch attraktive Mitfahrangebote, besseren Nahverkehr und einen Ausbau der Infrastruktur für Radfahrerinnen und Fußgänger. All das sind nur Beispiele für Mobilität. Wir benötigen auch mehr Effizienz in den anderen Bereichen wie Wärme und Konnektivität. Außerdem müssen wir elektrisch werden. Denn im Gegensatz zu fossiler Energie befeuert elektrische Energie nicht die Erderwärmung. Der US-Klimaaktivist Bill McKibben bricht es auf eine simple Form herunter. Wir dürfen nichts mehr bauen, was eine Flamme braucht. Natürlich ist die Abkehr von fossilen Brennstoffen in der Praxis komplexer, aber es gibt deutlich nachhaltigere Treibstoffe wie grünen Wasserstoff oder grünes Ammoniak, die bei der Umstellung helfen. Vor allem aber müssen wir akzeptieren, dass der Wandel alternativlos ist. Grüne Energie ist längst da und schon in Kürze wird sie in jeder Hinsicht kosteneffizienter sein als Energie aus fossilen Brennstoffen. Bereits jetzt könnten viele Weltregionen ihren gesamten Energiebedarf mit Solar- und Windkraft decken. Es mangelt oft nur an adäquater Infrastruktur wie Solaranlagen. Und nicht nur, dass diese Technologien unseren aktuellen fossilen Energiemix ersetzen, sie können unsere Energiesysteme auch deutlich verbessern. Immerhin sind diese Quellen erneuerbar. Sie liefern uns so viel Energie, dass wir unseren wachsenden Bedarf decken und der Natur etwas zurückgeben können. Zum Beispiel, indem wir effektive CO2-Speichersysteme betreiben und unsere Abfälle aufbereiten. Du siehst, was unsere Energieproduktion angeht, leben wir Menschen in der Vergangenheit. Es wird Zeit, dass wir die Zukunft angehen. Der Titel des Autorenkollektivs um Sandrine Dixon de Clave sagt alles. Earth for All. Die Erde sollte für alle da sein. Auch für die Generationen nach uns. Wenn wir den Klimakollaps verhindern wollen, brauchen wir radikalen Wandel. Wir müssen die Weltwirtschaft auf erneuerbare Energien umstellen und unsere Ernährung auf eine nachhaltige Landwirtschaft. Ja, das wird eine Herausforderung und ja, die Prognosen für den Planeten sind düster, aber noch besteht Hoffnung. Soziale Bewegungen wie Fridays for Future kämpfen rund um den Globus für Klimaschutz. Grüne Energien schicken sich an, das Zeitalter der fossilen Brennstoffe abzulösen. Und es gibt Länder wie Finnland oder China, die ihre Wirtschaft für eine gerechtere Wohlstandsverteilung umbauen. Und das ist doch immerhin schon mal ein Anfang.